Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 140. Haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Heute haben wir eine Stelle aus dem 2. Petrusbrief. In Kapitel 1 ab Vers 16 schreibt er: Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, dass da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Ja, was sagt Petrus hier eigentlich? Wenn wir das mal so übersetzen würden, so in eine heutige Sprachform, was sagt er dann? Leute, nehmt das ernst. Nehmt das ernst, was im prophetischen Wort, also in der Heiligen Schrift steht. Das ist alles wahr. Leute, es ist alles wahr. Wir haben selber gesehen, dass es wahr ist. Wir haben es erfahren. Für uns ist das Wahrheit geworden. Das Wort ist eine Hilfe und ich jetzt schreibe euch jetzt hier auch ein Wort und ich hoffe, dass ihr dieses Wort annehmt, weil es einfach schlichtweg keine ausgeklügelte oder ausgedachte Angelegenheit ist, sondern wirklich die totale Wahrheit. Ja, das versucht er jetzt den Preis da nahe zu bringen. Ja, ist das heute anders? Nicht so sonderlich. Was haben wir denn heute, um einem Menschen irgendetwas nahe zu bringen? Eigentlich auch nur das Wort, mehr oder weniger. Ob das nun geschrieben ist oder ob das gesagt wird, ob ich das jetzt hier in diesem Video sage oder ob das jetzt irgendwo geschrieben steht, ist eigentlich egal. Es sind erstmal Worte. Und wie können wir denn überhaupt Worte zu einer Wahrheit werden lassen, von denen andere überzeugt sind, dass sie wahr ist? Ja, das mit den Worten, das ist nämlich so eine Sache. Wenn ich etwas erfahren habe und ich erzähle davon, dann kann es wahr sein oder nicht. Ich erzähle davon, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es wahr ist, weil ich das jetzt dann erlebt habe, sind das erstmal nur Worte. Solange ich das in dem Falle erzähle oder jemand anderes es erzählt als Mensch, dann kann vielleicht die Glaubwürdigkeit unterstrichen werden durch das, was der Betreffende erzählt und wie er es erzählt, so als Person. Wenn ich das aber jetzt schriftlich habe, prophetische Worte, wo ist der Wahrheitsgehalt daraus ablesbar? Sogar ein Wissenschaftler, der eine wissenschaftliche Arbeit schreibt und von den Ergebnissen seiner Experimente erzählt, schreibt erstmal nur Worte. Und andere Wissenschaftler können vielleicht aus diesen Worten entnehmen, wie man den Versuch aufbaut und könnten das nachvollziehen und können sagen, ja, tatsächlich, wir haben Gleichartiges getestet und das stimmt, so ist das bei uns auch gewesen. Oder vielleicht ein bisschen anders. Und Wissenschaft hat eine eingebaute Skepsis, ne? Ob das jetzt so stimmt, gucken wir mal nach. Und vielleicht ist das eigentlich nur ein Irrtum irgendwelcher Art und das ist passiert durch diesen oder jenen Fehler und eigentlich ist es ganz anders. Ja, aber wie machen wir das jetzt mit solchen Dingen, wenn also jetzt Petrus darüber redet, ja tatsächlich, das ist wahr, was ich erlebt habe. Was ist denn seine Wahrheit? Worum ging es denn dort überhaupt? Ja, es ging um diese eine Person, um Jesus Christus. Jesus, der Messias. Und dass er wirklich, wirklich derjenige ist, der schon immer angekündigt wurde. Wir haben ihn als solchen erfahren. Ja, nicht nur, dass wir sein Gesicht kennen, dass wir seine Freundlichkeit kennen, dass wir seine Güte erlebt haben, dass wir seine Stimme kennen und dass wir mit ihm jetzt 3 Jahre lang irgendwie durch die Gegend gewandert sind und zu allen möglichen Erfahrungen gekommen sind mit ihm. Nein, sondern wir haben noch viel mehr erlebt. Wir haben seine Herrlichkeit erlebt. Wir haben erlebt, wer er eigentlich ist. Ja, jetzt merken wir schon, dass schon 2 verschiedene Ebenen da sind. Da gibt es ein Eigentliches. Und es gibt das, was man so normalerweise problemlos erfahren kann. Das eine nenne ich jetzt mal die Wirklichkeit. Ich sehe diesen Menschen, ich erfahre ihn, ich sehe diese Situation, ich erlebe sie. Das ist sozusagen die Wirklichkeit, die wir mit unseren Sinnen erfahren können. Aber offensichtlich haben sie hier noch viel, viel mehr erfahren. Auch mit ihren Sinnen sogar. Seine Herrlichkeit, seine Verklärung auf dem Berg, die Stimme, die vom Himmel kam. Aber was ist das, was sie da erfahren haben? Es ist eine andere, dahinterliegende Wirklichkeit. Ich nenne sie jetzt mal eine Wahrheit. Eine Wahrheit, die hinter der Wirklichkeit liegt und die Wirklichkeit bestimmt. Machen wir übrigens alle so. Wir alle nehmen nicht nur einfach die Wirklichkeit so, wie sie ist, sondern wir vermuten hinter allen Wirklichkeiten immer eine Wahrheit, die diese Wirklichkeit steuert, bedingt, erzeugt, beeinflusst. Und was sind das für Wahrheiten? Was soll eine Wahrheit überhaupt sein? Eine Wahrheit ist das, was maßgeblich die Wirklichkeit zu der Wirklichkeit macht, die man äußerlich erleben kann. Und was ist das? Ja, wir haben als Menschen eine Neigung, tatsächlich alles von der Motivation her zu beurteilen. Wir vermuten hinter allem, was in der Wirklichkeit uns widerfährt, eine Motivation von Kräften, meistens von Menschen natürlich, die diese Wirklichkeit beeinflussen, steuern, lenken und sie zu dieser Wirklichkeit machen. Wir denken also immer von dieser wahren Motivationsebene her, die Erscheinungen dieser Wirklichkeit. Hört sich das seltsam an? Gar nicht mal. Denn meistens ist es ja so, da wir in einer sozialen Welt leben und die meisten Wirklichkeiten, denen wir begegnen, dadurch entstehen, dass Menschen etwas machen, gestalten, entscheiden und so etwas, ist es klar, dass wir, wenn wir verstehen wollen, wie diese ganzen Interaktionen und diese ganzen Abläufe überhaupt entstanden sind, denen wir Tag für Tag ausgesetzt sind, dann müssen wir wissen, wer hat das Ganze initiiert, wer beeinflusst das? Wie ist das Ganze überhaupt entstanden? Und das sind dann Menschen mit ihren Motiven, die das gestaltet haben. Und weil wir das intuitiv machen, betrachten wir die ganze Wirklichkeit unter diesem Aspekt. Wenn wir uns unwohl fühlen, sehr unwohl fühlen, können wir uns auch verfolgt fühlen. Wir können meinen, dass der Nachbar mit seinem Strahlengerät uns beeinflusst und uns steuern will. Wir können denken, dass alle Dinge, die in dieser Welt geschehen, durch irgendwelche ganz bösartigen Mächte gesteuert wird. Und man betrachtet immer die Motive dieser Mächte. Jeder Verschwörungsglaube bezieht sich nicht darauf, dass irgendwelche Mechanismen hinter irgendwas stehen, sondern es sind immer Motive, die man hineinvermutet in bestimmte Personen, in bestimmte Personengruppen. Aber auf alle Fälle geht es darum, dass wir immer hinter allem eine tiefere Wahrheit vermuten. Hier bei einem Verschwörungsglauben natürlich eine ziemlich bösartige Wahrheit. Was hat das jetzt mit dem Text zu tun? Ja, Petrus hat eine Wahrheit erfahren, die hinter der schlichten Wirklichkeit eines sehr gütigen und sehr weisen Zimmermannssohns ja steckte, nämlich die Wahrheit seiner Motive und die Wahrheit der Motive Gottes, die mit diesen Motiven übereinstimmen. Er hat erfahren, dass hinter allem eine unglaublich tiefe Liebesmacht wirksam wird. Er hat diese Liebesmacht gespürt. Und das Spüren dieser Wahrheit, dieser tiefen Motivation, geht viel weiter als einfach nur zu sehen, dass jemand nett und freundlich oder weise oder klug ist. Und er hat dann in einer sehr intensiven Form das sogar, wie äußerlich, ob es nun wirklich jetzt rein äußerlich war oder in einer inneren Vision, ist doch völlig egal, aber wie äußerlich erlebt, dieses Durchstrahltsein von einer Herrlichkeit, und Herrlichkeit heißt nicht einfach nur Glanz, sondern das heißt von einer unfassbaren, tiefen Liebe getragene Herrlichkeit, die sich in Jesus verkörpert hat. Und genau das will er rüberbringen. Leute, ich habe diese Wahrheit erfahren. Glaubt daran. Ja, aber das ist nun mal das Problem. Der reine Appell, glaubt daran. Was ist denn das jetzt, daran glauben? Wenn wir Worte hören, konstruieren wir eine Wirklichkeit in uns, die diesen Worten gemäß ist, wenn wir glauben, diese Worte zu verstehen. Wir bilden also praktisch über die Worte, die wir hören oder lesen, eine Art von konstruierter Wirklichkeit in uns ab. Und dann können wir uns dazu entscheiden, ja, okay, ich glaube mal dran. Das machen wir ja normalerweise auch, wenn wir irgendwo in Medien irgendwas hören, denken wir auch mehr oder weniger, wie glaubwürdig das ist. Und dann denken wir, ja, so ist es gewesen. Wenn wir Bilder sehen, erst recht. Ja, aber haben wir dadurch die Wirklichkeit oder sogar noch die Wahrheit wirklich erfasst? Nein, das haben wir nicht. Sondern Bilder können einen Ausschnitt darstellen, Worte können sehr manipulativ sein und können in eine ganz bestimmte Richtung zielen und sollen eine bestimmte Wirkung, eine bestimmte Stimmung erzielen. Und von unserer Stimmung hängt es ab, welche Motive wir hinter diesen Wirklichkeiten vermuten und daran glauben wir dann. Aber wie ist das jetzt? Wie kann man denn dann jetzt überhaupt noch irgendetwas anderen Menschen nahe bringen, so dass sie nicht nur einfach eine Art von Glaubenskonstrukt daraus machen und dann daran festhalten nach dem Motto, ja, jetzt glaub doch mal daran, was ich dir sage, es ist wirklich so gewesen, ich habe es irgendwie erlebt oder ich glaube auch daran. Wenn ich meinen Glaubenskonstrukt hier vortrage und sie auffordere, einen solchen Konstrukt in sich ebenfalls aufzurichten und daran zu glauben, was nutzt das? Es ist leeres Geschwätz. Aber wenn es die Wahrheit ist, gibt es einen Zugang zur Wahrheit, der nicht von den klug gesetzten oder geschickten oder beeindruckenden Worten abhängig ist? Ja, diesen Zugang gibt es. Und das ist auch der Versuch von Petrus, genau diesen Zugang zu vermitteln. Das heißt, erst wenn ihr erfahrt, dass dieser Jesus tatsächlich derjenige ist, der hier in der Schrift oder hier in meinem Brief oder wo auch immer behauptet wird, dass er derjenige ist, wenn ihr das erfahrt, erst dann wird sich für euch die Wirklichkeit verändern, weil ihr die Motive, die diese Wirklichkeit gestalten, man kann sagen die göttlichen Motive, weil ihr sie dann beginnt erst zu erfassen. Und das wird euer Leben ändern. Ja, wer ist das? Er ist derjenige, der sich dafür entschieden hat, aufgrund seiner Liebe Mensch zu werden, um uns nahe zu kommen, um unsere Liebe zu wecken, um uns zu befähigen, den zu lieben, der weit über allem steht, was man sich vorstellen kann. Aber wenn er das macht, dann muss er einen Weg eingeschlagen haben, der lautet: Liebt mich und dann werdet ihr erfahren, dass ich euch auch liebe. Versucht wenigstens mich zu lieben. Nähert euch mir mit eurer Liebe und dann entsteht sowas wie eine Art von Kurzschluss, eine Verbundenheit, eine Erfahrung des Hintergrunds, der eigentlichen Wahrheit. Wenn Gott wirklich Liebe ist, dann will und dann muss er sich uns erfahrbar machen in seiner Liebe. Und genau das ist die Aufforderung von Petrus, wenn er sagt: Hört nicht nur die Worte, lest sie nicht nur in der Heiligen Schrift, die es damals gab und die es heute ja auch noch gibt, sondern lasst euch innerlich darauf ein. Versucht, hinter diese beschriebene Wirklichkeit dahinter zu blicken. Aber womit? Mit unserem Herzen. Warum mit unserem Herzen? Weil alles, was Motiv heißt, das kommt aus unserem Herzen. Jetzt nicht unbedingt aus dem organischen, biologischen. Das Herz ist ja so eine Art von Begriff, der die tiefste Motivation des Menschen darstellen soll. Also das, was wir eigentlich wollen, unsere eigentlichen Motive, die kommen aus unserem Motivationsorgan, nenne ich das jetzt mal. Und dieses Motivationsorgan ist das einzige Organ, das wirklich in der Lage ist, die Motive auch anderer zu spüren, zu erleben. Und genau das ist die Aufforderung. Lasst euch mit eurem inneren Motivationsorgan auf die Motive Gottes ein. Hört diesen Worten zu und spürt, ob dort andere Motive enthalten sind, die ihr erleben könnt. Und wenn ihr sie erlebt, dann wisst ihr, ob die Worte wahr sind oder nicht. Denn die Wahrheit ist immer ein Abbild dessen, was als tiefste Motivation in diesen Worten anklingt. Und genau das, das will Petrus und ich möchte es irgendwie auch, dass sie sich auf diese Worte, nicht auf meine, sondern auf die Worte jetzt von Petrus und von all denen, die auch geschrieben sind, einlassen. Und zwar mit dem Herzen, um zu spüren, ist da was Wahres dran? Oder ist da der Wahre drin?